Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Guter Gott, mach, dass dein Wort in unseren Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist durch uns die Welt zu deinem Ziel bewegt. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext des heutigen Sonntages steht im Brief des Paulus an die Römer im 13. Kapitel und setzt ein Stück weit die Frage nach dem Umgang mit der Obrigkeit, die wir schon im Evangelium gehört haben, fort. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zugute. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Liebe Gemeinde, dieser Text sagt uns wunderbar, was es zu tun gilt, wo es Recht einzuhalten gilt und wo nicht. Aber es ist auch ein Text, der Gefahr in sich birgt. Wenn wir 90 Jahre zurückschauen, dann blicken wir auf eine Zeit zurück, in der dieser Text auch missbraucht worden ist. Missbraucht worden ist, um der Obrigkeit die Menschen verachtet, die sich gegen Gottes Gebot wehrt und auflehnt, die permanent dagegen verstößt, Gehorsam zu ermöglichen. Unbedingten Gehorsam, weil die Obrigkeit unantastbar ist. Und wie ist es heute mit unserem Verhältnis zur Obrigkeit? Zum Reformationstag hatte ich ja schon gesagt, dass so manche Vorschrift, so manche Regelung, so manche Vorgabe lästig und unverständlich ist. Und dass eigentlich vor Gott der Mensch im Mittelpunkt steht und es deswegen nicht jede Vorschrift einzuhalten gilt, wenn sie dem Nächsten schadet. Und nun hören wir heute, dass wir demjenigen den Zoll geben sollen, dem er gebührt, die Steuern, wem sie gebühren, und die Ehre, wem sie gebühren. Bleibt es also dabei, dass jeder Obrigkeit unbedingt Gehorsam zu leisten ist? Ja und nein. Denn Paulus knüpft unseren Gehorsam an Bedingungen. An Bedingungen, die sagen, die Regierung ist zwar von Gott eingesetzt, sie sorgt für Ordnung, sie ermöglicht gutes menschliches Zusammenleben und deswegen gilt es, ihr entsprechend entgegenzukommen. Und er sagt sogar, diejenigen, die uns regieren, die sich für andere einsetzen, sie sind so etwas wie Gottes Angestellte, auch wenn wir manchmal nicht gut verstehen können, wie das zusammenpassen kann. Gott herrscht. Und er herrscht durch diejenigen, die die Macht haben. Aber Paulus meint eben nicht diejenigen, die böse sind, die dem Menschlichen widersprechen, die tun, was Gottes Wille widerstrebt, sie sind für ihn nicht die Regierung, von der er hier spricht. Nein, Paulus stellt sich gottesfürchtige, christliche, wirklich menschliche, uns im Glauben feststehende Personen als Herrschende, als Regierende vor. Die, die eben wissen, was es heißt, ein gutes, ein gerechtes, ein faires und ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Er spricht in gewisser Weise von einer Utopie, die es nie geben kann, vom Idealen, vom perfekten Staat. Und er sagt, diesem Staat, wenn er dem Nächsten dient, wenn er Ordnung schafft, wenn er für Gerechtigkeit sorgt, wenn er Menschenleben möglich macht, dann seid ihm gehorsam schuldig in allen Dingen, die dieser Staat vorgibt. Aber die Bibel sagt uns auch, wann dieser Staat eben nicht so ist, dass wir ihm gehorsam schulden. In Offenbarung 13 lesen wir vom Tier, das in den letzten Tagen kommen wird und wie es herrschen wird. Und anhand dessen, was dem Tier zugeschrieben wird, können auch wir heute erkennen, wie eine göttliche Regierung eben nicht aussieht. Eine Regierung, die sich anbeten und verherrlichen lässt, so wie wir es hier über viele Jahrzehnte hinweg hatten. Eine Regierung, die Menschen tötet, die nicht für sie eintreten, die nicht die Regierung anbeten, die sich nicht einbinden lassen in das Denken, in das Wollen der Regierung. Eine Regierung, die sich gegen Gerechtigkeit wehrt, die sich gegen Menschenleben ausspricht. Das ist auch für Paulus eine Regierung, der wir keinen Gehorsam schuldig sind. Und wenn ich daran denke, wie im Politischen einst gefordert worden ist, nur menschenwürdiges Leben zuzulassen, nur Menschen reinen Blutes alle Rechte zuzugestehen, nur Menschen, die der Partei angehören, in wichtige Ämter kommen zu lassen und alle anderen mit Vorsicht zu betrachten, dann finde ich, ist es ein guter Maßstab zu sagen, diese Regierungen waren nicht von Gott eingesetzt. Sie wollten die Herrlichkeit, den Ruhm, die Ehre, die Gott gebührt, für sich selbst. Und sie wollten, dass alle sie verehren, ihrer Meinung sind und die anderen mundtot machen. Was fangen wir nun mit diesem Wissen heute an? Über die Vergangenheit lässt sich gerade von mir als jungem Menschen besonders gut und schlau daherreden. Ja, wie wir vor 90 Jahren gehandelt hätten, wer weiß das schon. Aber ich glaube, wir leben auch heute wieder in einer Zeit, und wir werden es morgen tun und in 10 Jahren, in 20 Jahren, in der wir als Christen dazu aufgerufen sind, Verantwortung zu übernehmen und mit dieser Verantwortung bedacht umzugehen. Zu schauen, die Maßstäbe, die uns biblisch gegeben sind, wie die Regierung sein soll oder eben nicht, immer wieder kritisch anzulegen und zu schauen, ist mein Ärger, ist mein Frust, ist meine Wut über manche Entscheidung so angebracht, dass ich so etwas Großes tun muss wie Widerstand? Oder ist es nur etwas, das mich zugrundtiefst ärgert, aber macht es mein Leben unmöglich? Macht es das meines Nächsten unmöglich? Sortiert die Regierung aus, wer ihr genehm ist oder nicht? Oder lässt sie andere Meinungen, das, was so schön Opposition heißt, zu? Wenn ich manchmal auf mein Telefon schaue und mir in der ein oder anderen App angezeigt wird, was so mancher dort wieder geteilt hat, weil er dem zustimmt, dann glaube ich, dass bei manchem die Maßstäbe ein wenig verrutscht sind. Wenn dazu aufgerufen wird, gegen die Regierung, die wir jetzt haben, Widerstand zu leisten, wenn die gewählten Politiker als Verbrecher betitelt werden, wenn sie bei Demonstrationen auf Plakaten an Galgen gehängt werden, wenn sie Drohungen erhalten, Patronenhülsen, wenn Menschen sich einfach herausnehmen zu sagen, dieser Staat ist korrupt, es sind Verbrecher, wir müssen alle Politiker bestrafen, wir müssen über sie richten, dann frage ich, anhand welcher Maßstäbe das wohl passiert ist. Das macht mir Sorge, dass Menschen so von dem abkommen, was ich mir wünsche. Dass sie manchmal keinen Widerspruch zulassen, dass sie sich mit großer Emotion daran klammern, dass unsere Regierungen böse und verdorben sind, ohne die Möglichkeit zu sehen, dass wir sie abwählen können, dass wir selbst aktiv werden können im Großen und im Kleinen und mitgestalten können. Und dass wir eben jetzt nicht in Zeiten leben, in denen Andersdenkende eingesperrt, gefoltert und getötet werden. Dass wir eben jetzt nicht in Zeiten leben, in denen Menschen allein wegen ihres Glaubens oder eines kritischen Witzes zu Zuchthaus, Lagerhaft verurteilt werden oder ständig bespitzelt werden. Nein, so weit sind wir nicht. Und ich hoffe inständig, dass wir so weit nie kommen werden. Dazu zum differenzierten Reden, zum Beten für die Regierung, zum Hinterfragen solcher festen Meinungen sind auch wir als Christen gehalten, auch wenn es schwer ist. Und auch wenn es weh tut, mit jemandem, den man eigentlich gern hat, den man schätzt, so völlig unterschiedlicher Meinung zu sein. Ja, auch mich enttäuscht das, wenn ich Angst habe, Menschen an Verschwörungsideologien verloren zu haben. Und als Kirche, als Christen sind wir daran erinnert, unsere Maßstäbe einzubringen und etwas wahrzunehmen, das manchmal unbeliebt macht. Es ist das sogenannte Wächteramt der Kirche. Als sich 1934 Christen, Theologen zusammengesetzt haben, um dagegen zu protestieren, dass die Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands den Alleinverherrlichungsanspruch, alle Macht und alle Ideologie für sich beansprucht, haben sie der Kirche ins Buch geschrieben: Wir haben Christus. Christus ist unser Herr und seine Gebote sind unser Maßstab. Wir sind dazu aufgerufen, jede Regierung, alles Handeln, daran zu prüfen, ob es Gottes Schöpfung dient, seiner Natur, seinen Menschen, ob es Leben möglich macht und Leben erhält. Und wenn das so ist, dann sind wir nach Paulus der Regierung zu Loyalität verpflichtet, aber nicht zu blinder Loyalität, sondern zu kritischem Äußern, zum Mitdenken und zum Mittun. Denn auch wir tragen zusammen mit denen, die gewählt sind, Verantwortung für unsere Welt. Das ist eine große Aufgabe und ich glaube manchmal eine ziemlich schwere Bürde, denn auch für uns sind viele Dinge, die politisch entschieden werden müssen, derart unverständlich und undurchschaubar, dass es schwerfällt, das nachvollziehen zu können. Und dennoch gibt es eine einfache Möglichkeit, mitzutun. Das Beten. Beten für die, die gewählt sind. Beten für die, die Verantwortung haben. Dass Gott, unser Herr, sie leiten möge zu dem, was dem Leben fördert. Zu dem, was seiner Schöpfung dient und zu dem, was er für diese Erde will, Frieden. Und so wünsche ich Ihnen und uns, dass Sie immer wieder die Kraft haben, auch im Gebet an die zu denken, die Verantwortung tragen. Dass Sie den Mut haben, Fragen zu stellen, wenn jemand fest in seiner Meinung ist. Und dass Sie den Mut haben, bei aller Kritik und allem Mitdenken auch selbst zu sagen, alles ist veränderbar und Gott ist der Herr über unsere Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.